ganz grundsätzlich, glaube ich, ist technologischer Wandel nicht per se gut oder schlecht, sondern immer so gut wie das institutionelle Umfeld, in dem er stattfindet. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir Institutionen haben, die dazu führen, dass eben auch solche Fortschritte, Produktivitätsfortschritte und damit ja auch mögliche Wohlstandsgewinne, dann auch wirklich in die Gesellschaft verteilt werden. Ja? Und das gelingt eben nur, wenn wir zum Beispiel die Sozialpartnerschaft weiterhin stärken, ja, wo Lohnverhandlungen stattfinden, wenn wir Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, wenn auch die Frage, wie wird KI in einem Unternehmen ausgestaltet, auch von der Beschäftigtenseite her mitgedacht wird.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Felix und Martin.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Melanie. Schön, dass ihr da seid. Melanie, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ein Alsterwasser.
Sehr gut, dann hole ich uns mal drei und wir stoßen an. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, ich mich auch. Danke.
Ja, hallo Melanie. Ich darf dich heute kurz vorstellen. Du hast Geografie und Wirtschaftswissenschaften an der Uni Bonn und der University of Minnesota studiert und hast an der TU Darmstadt in empirischer Wirtschaftsforschung promoviert. Danach warst du stellvertretende Leiterin des Arbeitsbereichs Arbeitsmärkte und Sozialversicherung am ZEW in Mannheim und Professorin für Arbeitsmärkte an der Uni Heidelberg. Und seit ungefähr einem Jahr bist du jetzt Vizedirektorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, und hast eine Professur mit dem gleichen Titel an der Uni Erlangen-Nürnberg inne.
Soweit, so gut.
Sehr gut, dann genau. Haben wir das richtig zusammengefasst. Du bist in der angewandten Arbeitsmarktforschung tätig und beschäftigst dich hier vor allem mit dem Wandel des Arbeitsmarktes durch den technologischen Fortschritt und die Auswirkungen dieses Fortschritts, beispielsweise auf Beschäftigung und Löhne. Und wir wollen heute über zwei große Trends mit dir sprechen, die die Arbeitswelt sicherlich sehr verändert haben in den letzten Jahren und auch noch weiter sehr verändern werden. Und zwar einmal das Thema künstliche Intelligenz oder KI am Arbeitsplatz und die Nutzung von Homeoffice. Und hier noch als kleiner Hinweis, in der Folge 71 haben wir auch schon mit Britta Gerke zum Arbeitsmarkt gesprochen, falls sich das jemand nochmal anhören möchte.
Genau, und damit fangen wir jetzt auch direkt an mit einem Thema, was viele Menschen sehr interessiert und was derzeit sehr viel diskutiert wird, der Einfluss von KI auf die Arbeitswelt. Wir können uns vorstellen, dass du zurzeit sehr oft auf das Thema angesprochen wirst. Hängt es dir schon zu den Ohren raus?
Ja, in der Tat werde ich oft darauf angesprochen, aber nein, langweilig finde ich es gar nicht. Eher geht es mir so, dass ich gerne klarere Antworten hätte, als ich sie habe. Eigentlich ist ja so, dieser Hype jetzt um KI ist ja relativ schnell entstanden, nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde. Und also wir reden da ja eigentlich über eine Zeit von irgendwie 3 Jahren, mehr oder weniger. Und das ist natürlich in der Forschung noch nicht allzu viel Zeit, wenn es darum geht, irgendwelche Auswirkungen und Folgen abzuschätzen. Und natürlich wollen aber alle immer am besten jetzt schon wissen, was genau die KI dann am Ende wirklich bewirken wird. Und ja, natürlich kann man aus dem, was wir jetzt wissen, ein paar Dinge ableiten. Man kann auch Hypothesen bilden, aber ne, die wirklich zufriedenstellende Antwort, die Menschen gerne von mir hätten, wenn sie mich das fragen, die habe ich eben leider auch nicht. Das macht ja Forschung auch irgendwie aus. Ja. Das macht es aber dann auch irgendwie interessant und bestätigt mich dann auch wieder darin, einfach weiterzumachen und mehr Antworten zu suchen, um vielleicht morgen, übermorgen oder in einem Jahr eine klarere Antwort zu haben.
Sehr schön, danke dir für diese Einordnung schon mal. Und wie du gerade schon gesagt hast, du forschst ja selber aktiv zu dem Thema und hast dich bereits mehrfach mit der Nutzung von KI am Arbeitsplatz beschäftigt. Wir möchten uns jetzt mit dir konkret die Ergebnisse einer Studie, die du gemeinsam mit Kolleginnen am IAB durchgeführt hast und von einem IFO Working Paper angucken. Und zwar findet ihr dabei heraus, dass 2024 zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland schon KI am Arbeitsplatz genutzt haben. Allerdings wenden in dieser Studie oder laut den Ergebnissen der Studie nur 20% der Beschäftigten KI auch regelmäßig in ihrer Arbeit an. Jetzt sind wir ja schon fast 2 Jahre später und da werden das wahrscheinlich noch mal einige mehr sein, da du ja schon gesagt hast, dass das Ganze erst vor kurzer Zeit angefangen hat. Was sagen uns denn diese Zahlen eurer Studie für die Bedeutung von KI für die Arbeitswelt?
Ja, also die Zahlen, um es vielleicht nochmal einzuordnen, die haben wir Ende 2024 erhoben. Ja, in der Tat wären die Zahlen wahrscheinlich heute sogar etwas höher. Aber für diesen Stand Ende 2024 fand ich sie eigentlich sehr hoch. Mhm. Es ist zwar richtig, dass nur 20% irgendwie sagen, sie nutzen das irgendwie regelmäßig oder sehr häufig. Aber immerhin irgendwie 2/3 aller Beschäftigten, und das ist eine repräsentative Studie für Deutschland, deckt also tatsächlich auch alle Branchen und so weiter ab, sagen, dass sie es schon ab und an auf jeden Fall nutzen. Und das fanden wir doch relativ viel. Allerdings, was wir uns dann auch angeschaut haben, ist, dass da doch ein größerer Teil von diesen 2/3 das offensichtlich tun, obwohl es der Arbeitgeber oder ihr Unternehmen gar nicht offiziell eingeführt hat. Sondern eben viele dieser Tools, ChatGPT ist das bekannteste, aber es gibt ja ganz viele, sind ja relativ einfach zugänglich, zum Teil kostenlos oder gegen wenig Entgelt. Und es scheint eben wirklich so zu sein, dass doch auch ein erheblicher Teil dieser Verbreitung von KI jetzt in der Arbeitswelt gar nicht nur durch Arbeitgeber getrieben wird, sondern auch wirklich durch die Eigeninteressen, sage ich mal, der Arbeitnehmer, Arbeitnehmenden, die offensichtlich darin auch einen Mehrwert für sich sehen, diese Möglichkeiten jetzt für sich zu nutzen. Und 2/3 finde ich dann insofern, wie gesagt, bezogen auf die gesamte Beschäftigung in Deutschland eigentlich schon eine relativ große Zahl von Leuten, die doch auf jeden Fall Kontakt hatten oder haben zur Nutzung von KI am Arbeitsplatz. Also wir reden ja nicht über die private Nutzung. Vermutlich ist die sogar noch weiter verbreitet. Mhm.
Bedeutet es, dass die Beschäftigten quasi den Unternehmen voraus sind, wenn sie selbstständig sich dazu entscheiden, KI für ihre Arbeit zu nutzen, obwohl die Unternehmen das gar nicht so vorgesehen haben?
Ich glaube, zum Teil ist das so. Also in diesem einen Arbeitspapier, von dem ihr eben sprach, ist das ja auch so ein bisschen unsere Hypothese. Also wenn wir uns den technologischen Wandel der Vergangenheit angucken, dann waren das ja vielfach technologische Wellen, die relativ viel Investitionen vorausgesetzt haben, um sie zu nutzen. Also wenn wir jetzt über Automatisierungstechnologien im verarbeitenden Gewerbe reden, ja, Roboter-Tearing, so, das macht ja kein Arbeitnehmer mal irgendwie selber. Das ist insofern da gibt es gar keine Zugangsebene über diesen Kanal. Ich glaube, dass das bei KI aber tatsächlich anders ist, wegen eben der Niederschwelligkeit oder der Zugänglichkeit. Und dass wir deswegen so einen doppelten Adaptionsmechanismus momentan sehen. Zum Teil wird das eben von den Unternehmen getrieben, zum Teil aber auch durchaus von den Beschäftigten. Und ich kenne auf jeden Fall auch einzelne, natürlich sind das anekdotische Fälle, wo wirklich auch die Nutzung der Beschäftigten dazu geführt hat, dass man dann auf der Unternehmensebene überlegt hat, okay, wie kanalisieren wir das jetzt? Und was müssen wir da drum rumbauen, damit das einheitlich genutzt wird oder nach gewissen Standards und so weiter? Also insofern, ich glaube schon, dass auch die Beschäftigten selber ein Treiber sind in diesem Prozess. Und was wir übrigens auch finden, das finde ich da auch ganz, zeigt das auch ein bisschen. Wir finden einen sehr, sehr großen Unterschied in der Nutzung zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor. Mhm. Und das hat meines Erachtens genau mit den Schranken zu tun. Im öffentlichen Sektor, da kann ich das oft nicht nutzen. Also da erlauben die IT-Systeme zum Teil einfach gar keinen Zugriff auf bestimmte Technologien. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr viel restriktiver. Und genau da sehen wir auch, dass die Nutzung deutlich niedriger ist.
Mhm. Spannend. Kannst du kurz noch was dazu sagen, vielleicht welche Herausforderungen das vielleicht für Unternehmen auch mit sich bringt, wenn die Beschäftigten quasi die KI-Nutzung vorantreiben, aber die Unternehmen selber da noch gar nicht aufgestellt sind?
Ich glaube, dass das vielfältige Herausforderungen sind. Also zum einen stellen sich natürlich tatsächlich auch Datenschutzfragen, ethische Fragen und so. Also insofern diese Prozesse nicht zu begleiten, Und dem Ganzen nicht irgendwie in Rahmen, Leitlinien und so weiter zu geben, ist sicherlich schon problematisch. Das ist auf jeden Fall die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber auch, was wir auch feststellen in unserer Analyse, dass diejenigen, die eben sagen, sie nutzen eine KI-gestützte Software und der Arbeitgeber hat es tatsächlich formal auch eingeführt, ja, dass das diejenigen sind, die auch gleichzeitig mehr berichten, dass sie Weiterbildung erhalten haben dazu. Sie berichten auch eine höhere Produktivität mit dieser Technologie. Und das bedeutet natürlich, dass Unternehmen hier einfach auch eine Chance liegen lassen, aus meiner Sicht, wenn sie diese Möglichkeiten nicht auch gut begleiten und dann auch einbetten in die Geschäftsprozesse, ja. Also wenn das eben wirklich nutzbar und wirklich produktiv auch nutzen möchte, dann braucht es eben auch begleitende Maßnahmen durch Weiterbildung, durch eben auch sicherlich auch kluge Anpassung von Geschäftsprozessen. Und erst dann wird es, glaube ich, richtig wirksam. Und insofern ist das ein Einstiegstor, diese Nutzung durch Beschäftigte, aber es braucht eigentlich mehr, um wirklich dann wirksam zu werden.
Mhm. Bevor wir gleich vielleicht nochmal auf Produktivität genauer schauen oder die mögliche Steigerung von Produktivität, hast du einen Überblick, in welchen Berufsfeldern, du hast es jetzt schon gesagt, vor allem im privaten Sektor, aber vielleicht kann man da auch nochmal genauer auf Berufsfelder schauen, wo KI vor allem genutzt wird und vor allem auch für welche Aufgaben Beschäftigte KI nutzen, also welche Prompts sie beispielsweise vor allem dann nutzen.
Also wir haben uns tatsächlich jetzt keine Prompt-Analyse angeschaut oder das haben wir nicht ausgewertet, was wir aber gemacht haben. Wir haben in unserer Studie schon gefragt, welche Art von KI-Anwendungen nutzen sie. Und da war schon sehr, sehr viel oder ein Großteil der Leute nutzen tatsächlich generative KI, die in irgendeiner Form zur Texterstellung, Spracherkennung und so weiter dient. Also ChatGPT und alles, was irgendwie ähnlich funktioniert, das ist schon ein größerer Teil. Was auch noch relativ viel genutzt wird, sind Visualisierungsmöglichkeiten mit KI. Und natürlich, was es auch gibt, das kommt aber dann schon deutlich seltener vor, eben KIs, die zum Beispiel in Produktionsprozessen irgendwelche Prozesse überwachen, ne? Und Fehlererkennung, also so diese ganze der ganze diagnostische Bereich. Einerseits im verarbeitenden Gewerbe, aber auch in Dienstleistungen, wenn wir an Diagnosetools im medizinischen Bereich denken. Das gibt es auch, aber das ist natürlich ein deutlich kleinerer Teil, weil es einfach auch ein kleineres Segment sozusagen der Wirtschaft ist. Ne? Diese generative KI, die Text erstellt, das ist natürlich etwas, was, ne, wir würden sagen, wirklich General Purpose ist und einfach in sehr, sehr vielen Bereichen einfach Anwendungsgebiete hat und entsprechend ist auch die Verbreitung. Also das sehen wir auf jeden Fall, da gibt es zwar deutliche Unterschiede.
Mhm. Ja. Genau, du hattest eben ja schon leicht angesprochen zum Thema Produktivitätswachstum, dass das stärker ist, wenn das auch eingebunden ist in die Prozesse vom Unternehmen. Und ihr findet in der Studie heraus, dass es eigentlich kaum Effekte aufs Produktivitätswachstum hat, wenn die Beschäftigten KI nutzen, ohne dass es diese formelle Einbettung am Arbeitsplatz gibt. Woran liegt das? Nutzen die Leute KI falsch oder ineffizient?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, ich meine, warum selektieren sie sich sozusagen in diese Nutzung? Weil es ihnen offensichtlich einen Nutzen bringt, ne? Wäre jetzt die ökonomische Antwort. Das heißt, irgendeine Aufgabe, die sie momentan auf den Tisch bekommen, können sie so schneller oder besser erledigen. Ja? Die Frage ist aber, was machen sie mit den Effizienzgewinnen? Und ich glaube, in einem Unternehmen, wo eben jetzt diese Möglichkeiten nicht wirklich formal unterstützt werden und dann auch Prozesse verändert werden, kommt deswegen nicht unbedingt mehr bei demjenigen auf den Schreibtisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, sondern also die Frage ist, glaube ich, schon, wie werden diese Strategien insgesamt eingebettet? Und insofern kann ich mir schon vorstellen, ich habe dann zwar vielleicht einen Text etwas schneller erstellt, aber es schafft mir Freiräume, die ich vielleicht auch ein bisschen für mich selber nutze. Mhm. Also, und das will ich jetzt gar nicht böse meinen, ne? Aber das wird dann eben nicht unbedingt für eine Verbesserung eines Produktes oder irgendwas eingesetzt, was jetzt tatsächlich der Firma dann oder dem Unternehmen nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Also ich glaube, das bleibt dann eben sehr niederschwellig und wird dann eben so richtig in der Breite offensichtlich nicht wirksam.
Mhm. Und insgesamt ist ja, glaube ich, eins der großen Versprechen der KI jetzt für die Arbeitswelt, dass KI die Produktivität sehr stark steigern wird. Du hast jetzt ja auch gesagt, dass wir quasi noch am Start der Nutzung von KI sind. Kann man denn insgesamt gesehen bislang schon Produktivitätssteigerungen durch KI erkennen?
Also es gibt auf jeden Fall Studien, die belegen, dass KI tatsächlich produktivitätssteigernd sein kann. Also gut, eine Studie, da wurde KI in Callcentern eingesetzt, und zwar nicht jetzt, um Gespräche zu beantworten, sondern um diejenigen, die das tun, zu coachen. Mhm. Es gab sozusagen eine Gruppe, die war KI-frei, und bei der anderen Gruppe wurden diese Gespräche mit KI ausgewertet, und die KI hat dann immer wieder neue Empfehlungen geben können und Hinweise, worauf man vielleicht achten soll und so weiter. Und also die Vorgesetzten konnten eben auch diese KI-Empfehlungen nutzen, um nochmal ihr Feedback nochmal zu verbessern. Und da konnte man zum Beispiel zeigen, dass das tatsächlich einen deutlichen Produktivitätsvorteil gebracht hat für diejenigen, die da unterstützt wurden durch KI. Ja? Mhm. Also das ist ein ganz, ganz spezifisches Segment, aber es gibt auch noch ein paar andere Studien, die bei Softwareprogrammierung auch positive Produktivitätseffekte finden. Also ich glaube, es ist unbestritten, dass es zumindest für bestimmte Tätigkeitsfelder auf jeden Fall ermöglicht, Dinge schneller zu erledigen und vor allen Dingen auch zum Teil, das war jetzt ja in diesem Callcenter-Kontext der Fall, zum Teil einfach auch fehlende Erfahrung dadurch zu ersetzen. Ja, dass die gerade junge Callcenter-Angestellte konnten eben mit dieser Unterstützung viel schneller ein Produktivitätsniveau erreichen, was andere halt erst nach Jahren erreichen mit viel Erfahrung. Ja, und das sind natürlich schon sehr positive Aussichten. Und es gibt auch jetzt tatsächlich auch vom IAB eine Abschätzung. Das sind allerdings so szenarienbasierte Abschätzungen. Wenn jetzt eben dieser KI-Ausbaupfad, so wie er ist, irgendwie voranschreitet, auf der Basis eines makroökonomischen Modells, was wird das wahrscheinlich tun, ne, für Beschäftigung, für Produktivität und so? Die kommen auch zu der Einschätzung, dass das schon das Potenzial hat, das Wirtschaftswachstum jedes Jahr um 0,5% höher zu schrauben, als es ohne KI wäre. Wie gesagt, das ist nur ein Szenario, ja. Da stecken natürlich auch logischerweise bestimmte Annahmen mit drin in diesen Modellierungen, aber trotzdem zeigt es schon, glaube ich, so ein bisschen das Potenzial. Aber ich glaube auch, dass das kein Selbstläufer ist. Also wir wissen, in all diesen, eigentlich egal über welche technologische Veränderung wir in der Vergangenheit sprechen, es hat sich immer wieder gezeigt, dass man komplementäre Investitionen braucht. Und dass es ja auch häufig so ist, dass diese Produktivitätsverläufe so sind, dass man das erstmal nicht merkt. Also dass sozusagen, es gibt sozusagen eine Investitionsphase, wo das sich etablieren muss, wo man aber auch komplementäre Investitionen, zum Beispiel in Weiterbildung, aber auch in veränderte Organisationsstrukturen, alles, was dazugehört, leisten muss. Und erst wenn das alles zusammenfällt, ja, dann wird das wirklich in der Produktivität auch wirksam. Und das wird mit KI, glaube ich, ähnlich sein. Also natürlich wird es jetzt schon in vielen Fällen benutzt, aber ich glaube, die Möglichkeiten von KI sind so vielfältig und brauchen oft auch wirklich einen veränderten Blick auf die Organisation von Geschäftsprozessen, sodass das nicht mal eben einfach so umgestellt werden kann. Ja? Allein, ich kriege das ja so ein bisschen mit über die Bundesagentur für Arbeit, die ja auch sich auf den Weg macht, die Prozesse da an der Stelle zu optimieren. Und das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Unterfangen, weil man ja auch immer noch die alten Prozesse hat. Man setzt die neuen Prozesse auf. Man braucht irgendwie einen Pfad, wie komme ich von da nach da. Das sind wirklich auch komplexe Change-Prozesse. Und das ist aus meiner Sicht nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber ich bin sicher, dass wir irgendwann auf jeden Fall den Produktivitätseffekt von KI auch sehen werden.
Wenn jetzt die Arbeit in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, wie auch immer, sehr, sehr viel produktiver wird, also jede einzelne Beschäftigte in ihrer Arbeit sehr viel produktiver wird, wie können wir sicherstellen, dass diese Produktivitätsgewinne am Ende auch bei den Menschen oder den Arbeiterinnen landet und nicht irgendwie zu 100% von den Unternehmen gefressen werden oder von den
Das ist eine gute Frage. Ganz grundsätzlich, glaube ich, ist technologischer Wandel nicht per se gut oder schlecht, sondern immer so gut wie das institutionelle Umfeld, in dem er stattfindet. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir Institutionen haben, die dazu führen, dass eben auch solche Fortschritte, Produktivitätsfortschritte und damit ja auch mögliche Wohlstandsgewinne dann auch wirklich in die Gesellschaft verteilt werden. Ja, und das gelingt eben nur, wenn wir zum Beispiel die Sozialpartnerschaft weiterhin stärken, ja, wo Lohnverhandlungen stattfinden, wenn wir Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, wenn auch die Frage, wie wird KI in einem Unternehmen ausgestaltet, auch von der Beschäftigtenseite her mitgedacht wird, weil natürlich auch KI unterschiedlich wirksam werden kann. Ich kann KI-Technologien stärker einsetzen, um vielleicht Arbeitskräfte zu ersetzen oder sie in ihren Fähigkeiten so ein bisschen eigentlich zu verarmen, also das Tätigkeitsspektrum eher sozusagen zu simplifizieren und damit natürlich letztendlich Druck auf sie auszuüben. Oder ich kann sie stärken, ja, indem ich die Technologie so einsetze, dass besonders ihre guten Fähigkeiten noch mal produktiver werden und sie eigentlich sogar als Menschen in der Interaktion mit der KI noch mal wertvoller werden. Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Und auch die Frage, wie sich die Nutzung ausrichtet, ist natürlich von dem institutionellen Umfeld nicht frei. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, dass wir diese ganzen Strukturen stärken. Und das gilt auch, wenn ich mir die Frage erlauben darf, über die Frage der Nutzung von KI in der Wirtschaft hinaus. Weil es ist ja auch eine Frage, wie ganz grundsätzlich, KI wird ja auch privat genutzt. Ja, was macht das auch mit der Demokratie? Mhm. Ich bin der Meinung, jetzt im KI-Zeitalter brauchen wir die Demokratie so dringend wie nie. Weil wir eben wirklich auch hier Strukturen haben, die natürlich auch nicht ungefährlich sind und wo wir immer wieder Kontrollmechanismen brauchen, ja. Und insofern, das institutionelle Umfeld, das politische Umfeld, das ist extrem entscheidend dafür, wie gut das am Ende für den Einzelnen sozusagen wirksam wird. Mhm. Ja.
Du hast gerade schon kurz gesagt, dass es sehr von diesem Umfeld abhängt, wie KI genutzt wird und wie der Einsatz von KI funktioniert. In eurer Studie findet ihr auch heraus, dass die Nutzung von KI nicht gleichmäßig verteilt ist über die Bevölkerung. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen so zur Frage, okay, wer sind Gewinner und Verlierer von dem Einsatz von KI? Ihr findet zum Beispiel heraus, dass Frauen in ihrer Arbeit KI deutlich weniger nutzen als Männer. Dabei kontrolliert ihr bereits für einige Faktoren, wie dass es unterschiedliche Arbeitsplätze gibt, das Alter der Person, die Bildung. Und trotzdem kommt dieser Unterschied heraus. Wie erklärt ihr euch das?
Na, also in der Tat, wir kontrollieren für Berufe und da sollte man eigentlich sagen, damit müsste eigentlich vieles weggebügelt sein, aber trotzdem bleibt dieser Faktor. Ich denke schon, dass es Unterschiede gibt in der Affinität zu Technologie. Also ich glaube, das lässt sich nicht komplett wegreden. Und gerade, was ich eben sagte, die Tatsache, dass das ja eine Technologie ist, die es eigentlich ermöglicht, so ein bisschen Grassroot-Movement-mäßig sich dem Ganzen zu nähern, bedeutet natürlich, dass vor allen Dingen diejenigen, die da vielleicht eine stärkere Neigung zu haben, die da offener sind, eher diejenigen sind, die es auch ausprobieren. Und das bedeutet aber auch, man darf es eigentlich nicht dem Zufall oder diesen Prozessen überlassen, wenn es nicht dazu führen soll, dass bestimmte Gruppen vielleicht hier benachteiligt werden, sondern es bedeutet eben auch einen Auftrag an Bildungsinstitutionen zum Beispiel, an Curricula, solche Inhalte auch wirklich von Anfang an mitzudenken und jeden mitzunehmen, weil tatsächlich, das kann man glaube ich auch ziemlich sicher sagen, KI-Kompetenzen werden immer mehr und immer breiter in der Wirtschaft nachgefragt. Also wenn ich jetzt hier einen Fachabschluss habe, dann ist das natürlich sehr gut, aber das in Kombination mit KI-Kompetenzen ist momentan nochmal viel eher ein Türöffner, gerade auch für Berufseinsteiger. Und insofern ist das natürlich wirklich wichtig, dass wir da jedem die Chance auch geben, sich da möglichst fit zu machen oder fit zu halten auch für den Arbeitsmarkt. Und das ist sicherlich ein Problem. Genauso in einem anderen Kontext habe ich da auch mit Kolleginnen was zugeschrieben. Das bedeutet ja auch, Frauen sind viel weniger involviert in der Genese von KI-Anwendungen. Ja, also sie sind ja viel seltener Programmiererinnen, viel weniger im MINT-Bereich involviert. Und das bedeutet natürlich auch wiederum, dass KI-Anwendungen zum Teil vielleicht einen gewissen Gender-Bias dann auch beinhalten können oder eher. Ja, also auch das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Da wäre es gut, es wäre partizipativer. Ja, aber de facto ist es so, dass auch Bildung natürlich ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist, aber wir tatsächlich selbst unter Kontrolle dieser Faktoren eben auch noch Unterschiede nach demografischen Gruppen finden. Beim Alter ist es ja auch so, dass es dann auch Unterschiede gibt. Ne?
Mhm.
Genau.
Ist dann die Gefahr, wenn wir jetzt sehen, dass beispielsweise Männer oder Personen mit höherer Bildung oder auch in einem, jüngere Menschen mehr KI nutzen, ist dann die Gefahr, dass sich die Lohnspanne zwischen diesen Gruppen auch in den nächsten Jahren erhöhen wird, vergrößern wird?
Ja, ich denke, dass das schon so ist. Also
vielleicht anders gefragt, wenn man jetzt sieht, dass Männer gerade eh schon mehr Geld verdienen als Frauen, Menschen mit höherer Bildung oft mehr verdienen als Menschen mit geringerer Bildung und dann quasi die Nutzung der KI eher bei den Menschen liegt, die auch schon jetzt schon mehr verdienen, würde das dann quasi zu einer steigenden Ungleichheit in den Lohneinkommen führen?
Also das ist sicherlich eine Gefahr oder ein mögliches Szenario, ja. Also da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, da wüsste ich gerne schon mehr Definitives, als ich weiß. Da sind wir eher so im Bereich der Hypothese. Aber zumindest aus der Vergangenheit wissen wir schon auch, dass die Kombination aus, ich sag mal, Fachwissen und Dingen, die eben eine Technologie nicht ersetzen kann, also die komplementären Fähigkeiten, wie zum Beispiel Dinge also Verhandlungen führen zu können, diese Social Skills, die sozusagen zusätzlich wichtig sind, dass die Komplementarität von solchen Fähigkeiten besonders am Markt honoriert werden, ja, durch einen höheren Lohn. Und ich denke, jetzt kommt eben KI hinzu, KI-Kompetenzen in Kombination mit Fachwissen wird etwas sein, was ich eben schon sagte, was ja auch Berufschancen, Einstiegschancen momentan auch verbessert, das wird sicherlich auch sich dann in der Entlohnung bemerkbar machen. Und es ist schon so, dass es gut möglich ist, dass wir da eine größere Spaltung sehen. Und tatsächlich sind auch diese möglichen Ungleichheitseffekte das, was, glaube ich, die Politik da am meisten umtreibt. Also tatsächlich, wenn man sich auch da wieder so Szenarien anguckt, ist eigentlich relativ gesichert, würde ich sagen, weil, soweit man das sagen kann, dass KI, wenn man jetzt die Beschäftigung betrachtet, natürlich schon zu Arbeitsplatzverlusten führen wird, aber auch zu an anderen Stellen zu neuer Beschäftigung. Also ich glaube, wir müssen uns nicht die Sorgen machen, dass wir keine Jobs mehr haben. Aber die Frage ist natürlich, wie werden welche Jobs entlohnt und was macht das mit der Lohnverteilung? Und die Frage ist aus meiner Sicht nicht abschließend beantwortet, auf keinen Fall. Das ist, also die Spreizung zwischen Bildungsgruppen könnte zunehmen, ja, zwischen bestimmten demografischen Gruppen, also der Gender Wage Gap könnte in der Tat, ja, wenn diese Benachteiligung so bleibt, eben auch nochmal eher gestärkt werden dadurch beispielsweise. Aber auch, was ich auch für noch ungeklärt halte, ist, was macht das auch mit dem Lohnunterschied zwischen Jüngeren und Älteren? Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, KI kann zum Teil Berufserfahrung ersetzen. Mhm. Das stimmt aber nur in bestimmten Bereichen. In anderen ist das gar nicht möglich. Also Berufserfahrung, die sozusagen dieses berühmte Tacit Knowledge umfasst, ja, wo ich sozusagen über Jahre, weil ich Kontakte aufbaue, Netzwerke und so weiter, das kann eine KI natürlich auch gar nicht ersetzen. Mhm. Wenn wir über, ne, und das bedeutet, da würde ja dann, wenn die dann noch mit KI noch mal besser irgendwie ihre Tätigkeiten ausführen können, würde das ja sozusagen bedeuten, dass es dieser Senioritätsbonus noch stärker würde, ja. Aber in anderen Berufsfeldern, wo Erfahrung jetzt nicht mit Tested Knowledge verbunden ist, sondern wirklich einfach mit, nehmen wir jetzt den Programmierer, ja, mit Erfahrung in der Tätigkeit selbst, da kann KI natürlich sehr schnell einen auf den Pfad bringen, wo man vielleicht genauso gut ist wie jemand, der das schon 10 Jahre macht. Mhm. Und dann würde das aber ja bedeuten, dass der Zuwachs an Lohn über die Erwerbskarriere wahrscheinlich nicht mehr so steil ist. Ja, also das hat vielfache Implikationen und das ist auch noch nicht mal aus meiner Sicht klar, das habe ich ja versucht mit dem Beispiel zu sagen, dass es einheitlich ist. Mhm. Das kann sich sehr unterschiedlich je nach Berufs- oder Tätigkeitsfeld auswirken und das macht es auch momentan so schwierig, da, wie gesagt, ich werde immer wieder gefragt und natürlich hätte man gern die einfache Antwort, aber die gibt's darauf, glaube ich, nicht. Und wir sind jetzt auch tatsächlich, die Bemerkung kann ich ja noch anschließen, wir haben jetzt vor, in diesem Jahr nochmal eine neue Erhebung auch zu machen, um eben jetzt am aktuelleren Rand nochmal die KI-Nutzung auf Betriebsebene zu erheben, um uns dann auch genau solche Ungleichheitsdimensionen anzugucken und eben nicht nur Beschäftigung, sondern vor allem auch die Lohnentwicklung da in den Blick zu nehmen. Genau.
Ja.
Gibt es irgendeine, du hattest ja schon gesagt, wir müssen Institutionen schaffen, die das jetzt auch begleiten, aus verschiedenen Gründen, weil gerade einfach so viel passiert und es so viele Implikationen und Veränderungen bringen wird. Deswegen ist es jetzt eine sehr große Frage, aber gibt es vielleicht eine Regulierung, wo du sagen würdest, die würdest du dir jetzt gerade wünschen oder die bräuchte es jetzt wirklich dringend, wenn wir uns den Einfluss von KI auf die Arbeitswelt jetzt uns mal darauf beschränken und jetzt nicht auf beispielsweise Demokratiegefährdung oder ähnliches?
Ich bin nicht sicher. Also eigentlich ist ja der EU AI Act, den es ja schon gibt, der gibt ja durchaus schon gewisse Leitplanken vor. Es ist natürlich zum Teil relativ abstrakt nach wie vor und muss dann ja auch noch konkretisiert werden, auch in vielleicht konkreteren Arbeitsgesetzen. Aber ich halte das eigentlich schon für einen guten Rahmen, ja, der da vorgegeben ist. Und ich würde mich jetzt schwer tun zu sagen, es braucht jetzt genau diese oder jene Regelung. Mhm. Also ich meine, wichtig ist natürlich, dass man so bestimmte, aus meiner Sicht bestimmte Möglichkeiten wie die Überwachung, ne, mit KI am Arbeitsplatz und so, dass man dem Ganzen auf jeden Fall Grenzen setzt. Und das macht aber der EU AI Act auch schon. Also das ist auch aus meiner Sicht einer der Gründe, warum wir froh sein sollten, dass wir so ein Regularium haben oder dass wir eine Ebene haben, die sich darum kümmert. Und das ist auch interessant zu sehen, dass ja genau diese Regulation ja auch unter Druck gerät, gerade auch aus dem Ausland, ja? Mhm. Weil es natürlich auf der anderen Seite Geschäftsinteressen behindert. Das muss man natürlich auch sehen. Aber es ist eben wichtig, da einfach auch zu definieren, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und bestimmte Dinge wollen wir einfach ausschließen. Und das halte ich für einen wichtigen institutionellen Rahmen aus den vorhin schon genannten Gründen. Also genau.
Mhm. Ja, super. Vielen Dank dir schon mal für die ganze Ausführung zur Nutzung von KI. Vielleicht zum Abschluss dieses Blogs noch eine Frage zur allgemeinen deinen Erwartungen an die KI-Entwicklung, weil es ja gerade vor allem in den USA einen extremen Boom an Investitionen in künstliche Intelligenz gibt, der sich auch auf den Finanzmärkten zeigt. Manche sagen, das ist eine große Blase, die bald platzen wird, weil KI nicht einlösen kann, was von ihr erwartet wird. Und andere sagen, dass KI bislang unbekanntes Produktivitätswachstum ermöglichen wird. Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage, auch eher eine Glaskugelfrage, aber kannst du uns kurz deine aktuelle Einschätzung zu dieser Diskussion geben?
Ich glaube, beides ist richtig. Also einerseits der momentane Hype, die Erwartung, dass das von heute auf morgen die Welt verändert, das halte ich für übertrieben. Und wir sehen ja auch, dass viele, die jetzt investieren, dass diese Gewinne sich eben nicht so unmittelbar so materialisieren. Und das macht ja gerade den Gefahr dieses Bubbles irgendwie aus, ja, dass die Erwartungen da über die Maßen hinausgeschossen sind und die erstmal nicht erfüllt werden. Die Gefahr ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gegeben. Und das hat eben damit zu tun, was ich eingangs mal irgendwann sagte, dass man häufig einfach echt über Jahre auch komplementäre Investitionen braucht und dass das nicht ganz so leicht ist, solche vor allen Dingen auch Fundamentaltechnologien, ne? Und KI ist wirklich etwas, was ja auch Dinge sehr grundlegend verändert, eben wirklich gut in neue Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse zu gießen. Und ich glaube, das wird einfach überschätzt. Und naja, das ist sozusagen der eine Punkt. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es auch wiederum stimmt, dass da wahnsinnig Potenzial drin steckt, mhm, wenn wir jetzt über eine längere Frist reden. Ja? Mhm. Also insofern, ich denke schon, dass wir da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten sehen werden und dass aber auf der anderen Seite auch die Bedeutung des Menschen als wichtiger komplementärer Faktor sozusagen zur Technologie immer bleiben wird, ja, und dass sich das aber neu sortieren wird in den nächsten Jahren und dann natürlich auch die Potenziale so langsam sichtbar werden. Wir haben ja viele technologische Wellen, wo wir am Ende 10, 20 Jahre warten mussten oder noch länger, bis dann wirklich diese Wohlstandsgewinne möglich waren.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr interessanten Überblick und deine Einschätzung zu KI und die Folgen für den Arbeitsmarkt. Ich würde jetzt zur Auflockerung mal eine Runde kurze holen. Nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet, würden wir dir ein paar Fragen oder vielleicht auch Satzanfänge geben und dich bitten, diese relativ knapp zu beantworten. Wir geben dir natürlich fairerweise auch einen Joker. Du darfst also auch einen der kurzen überspringen.
Gut, alles klar.
Melanie, bist du bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Dann komme ich mit dem ersten kurzen. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café?
Das Maximilian in Speyer.
Und was macht das aus, dass das deine Lieblingswirtschaft ist?
Sie hat ein nettes Ambiente, ist so ein Altbau, und mitten in der Innenstadt in Entspeyer gelegen, die auch übrigens sehr sehenswert ist, wer noch nicht hier war. Insofern, ja, einfach ein schöner Ort.
Sehr schön.
Für was benutzt du selbst KI am liebsten oder am häufigsten?
Um Ideen, die ich habe, nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Also ich finde tatsächlich, aus meiner Sicht, KI nimmt uns ja nicht das Denken ab, sondern es kann uns aber helfen, das Denken nochmal zu strukturieren oder nochmal auf andere Ideen zu kommen und dann zum Beispiel der KI eigentlich was zu geben, so hier, ne, das und das sind meine Argumente. Fehlt da ein Argument oder gibt es ein Gegenargument, das ich nicht sehe? Also mich sozusagen, ne, den Devil's Advocate zu nutzen auf der KI-Seite, um meine eigenen Gedanken zu schärfen und vielleicht auch nochmal zu sehen, wo muss ich nochmal hingucken. Das ist etwas, wofür ich KI tatsächlich sehr gerne nutze.
Okay. Claude, Gemini oder ChatGPT?
Ich bin tatsächlich der ChatGPT-Nutzer.
Lieber zu Hause arbeiten oder im Büro arbeiten?
Beides zu seiner Zeit. Beides hat wirklich was.
Ja.
Sehr gut. Was machst du denn am liebsten, wenn du im Homeoffice mal 5 Minuten Leerlauf hast?
Die Wäsche aufhängen.
Ja.
Klassiker.
Welcher Trend in der Arbeitswelt wird gerade noch übersehen?
Ich glaube, ja, aber übersehen wird, weiß ich nicht. Aber wir kommen ja auch gleich auf das Thema. So ein bisschen der Backlash beim Thema Homeoffice. Wir haben ja auf ganz vielen Ebenen so den Trend zurück. Ja, auch so diese Diskussion um Arbeitszeit und so. Das schafft ja wieder sehr so ein Bild von der Normalarbeiter, der Vollzeit arbeitet und am besten im Büro ist. Das ist, glaube ich, schon ein gewisser Trend, den wir sehen, dass es wieder so ein bisschen dahin geht oder zumindest es Strömungen gibt, die das gerne hätten. Sagen wir mal so.
Sehr gut. Was ist dein Lieblingsbuch?
Ja, das, was ich vielleicht auch tatsächlich im Kontext nochmal empfehlen kann. Das habe ich jetzt bei meinem Arzt nochmal gezeigt, den ich finde es sehr, sehr gut. Das ist dieses Buch Power and Progress oder Fortschritt und Macht heißt das von Acemoglu und ich glaube, der Co-Autor heißt Reich. Müsste ich ehrlich gesagt selbst nochmal gucken. Aber da geht es eben genau um, wie Technologie vor allen Dingen auch im Kontext so der Geschichte Chancen und Risiken produziert hat für verschiedene Gruppen und einen wirklichen Blick auch darauf wirft, wie das institutionelle Gefüge da eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Also warum zum Beispiel der technologische Fortschritt im Mittelalter den Menschen im Großen und Ganzen nicht zugute gekommen ist. Und ich glaube, das ist total hilfreich, sich das mal vor Augen zu führen, um einfach auch unsere aktuelle Zeit, die so getrieben ist von Technologie, wirklich nochmal anders zu sehen, ne, von einer anderen Perspektive. Also das kann ich total empfehlen. Das ist ein super Buch.
Das klingt sehr spannend. Dann hätten wir als nächstes einen Satz anfangen für dich, mit der Bitte, ihn zu beenden. Die aktuelle Teilzeitdebatte ist ...
Völlig verfehlt.
Sehr gut. Wozu wolltest du schon lange mal forschen, hast es bisher aber nicht geschafft? Und das kann auch was sein, was ganz fernab von deinen Themen ist, was du aber eigentlich immer mal interessant gefunden hättest.
Puh, das ist viel und irgendwie auch nichts. Ich denke, es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, ach, das wäre auch mal interessant und wo man dann natürlich irgendwie nicht weiß, da komme ich sowieso nicht zu. Also tatsächlich, das ist dann aber wieder so ein bisschen im Kontext meines eigentlichen Feldes, aber ich bin letztens über einen Artikel gestoßen von einem Soziologie-Professor, den ich auch gut kenne und den fand ich sehr interessant, weil er darin so ein bisschen darüber spricht, wieso eigentlich bisherige Effizienzgewinne, die wir durch Technologie erzielt haben, häufig nicht zu einer Entlastung von Beschäftigten in ihrer Arbeit geführt haben. Also im Sinne von zum Beispiel einer Reduktion von Arbeitszeit oder im Sinne von weniger Arbeitsverdichtung. Ne? Wenn man Menschen fragt, würden ja alle sagen, es wird immer mehr Informationsfluss. Wir sehen ja auch die steigenden Zahlen an psychischen Erkrankungen, wobei die Kausalität, ne, ist natürlich eine schwierige Frage, aber also das wirklich nochmal, diesen Zusammenhang nochmal besser zu analysieren, das wäre etwas, was ich sehr, sehr spannend fände und aber auch wirklich nochmal besser zu verstehen, warum sehen wir eben diese Entlastungswirkung nicht. Ja, weil häufig wird ja mit diesem Argument, naja, wir können da ja auch unsere Beschäftigten entlasten, ne, mit dem Einsatz von irgendwelchen Technologien. Und am Ende passiert das aber nicht. Da sind wir wieder bei, ein bisschen bei diesem institutionellen Kontext und dazu nochmal mehr was zu machen. Und auch, ich glaube, das wäre aber auch über so eine ökonomische Ebene hinaus. Das geht dann schon wirklich in so soziologische Theorien und so. Deswegen, das wäre dann schon eine ganz breite Frage, mit der ich mich wirklich gerne beschäftigen würde, aber da habe ich einfach leider gar nicht die Zeit. Auch wenn ich mich da gerne einlesen würde, aber das muss ich dann doch den Soziologen überlassen.
Dann hoffen wir, dass sich da mal jemand dran setzt. Ja. Dann hätten wir noch einen Satz anfangen. Überreichtum ist ...
Überreichtum im Sinne von extremer Reichtum.
Ja, genau.
Überreichtum ist ich weiß gar nicht, ob ich da in einem Satz was zu sagen kann.
Sonst auch zwei.
Ist ein Problem. Das wäre wahrscheinlich die kurze Antwort darauf. Ist ein Problem. Mhm. Auf vielen Ebenen. Ja, es sind ja auch nachweislich die wirklich sehr, sehr Reichen, die vor allen Dingen auch den ökologischen Fußabdruck nach oben schrauben, beispielsweise, ne, über Gerechtigkeitsfragen wollen wir gar nicht reden. Und ich finde es einfach auch problematisch, wenn allein aus dem Haben wieder Haben entsteht. Mhm. Das ist schon auch in dem Ausmaß, wie wir das immer wieder beobachten konnten in den letzten Jahren, sicherlich auch ein Problem. Es entzieht einfach auch natürlich dem Staat, wenn da zu wenig Steuern erhoben werden, auch wichtige Ressourcen. Wobei natürlich man auch immer aufpassen muss, ne, mit der Besteuerung in der Ecke. Wir wissen ja auch, wie flüchtig Kapital ist und so. Es ist einfach auch nicht einfach, das gut zu lösen. Ja, keine Frage. Aber ich halte schon für etwas, was schwierig ist. Mhm. Ja.
Sehr gut, dann kommen wir schon zum letzten kurzen. Und zwar ist die Frage Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
Ja, ich glaube, da bin ich eher auf der pessimistischen Seite, weil wir momentan, wir sehen es ja, alles machen und uns nicht damit beschäftigen, mhm. Weil wir getrieben werden durch andere Krisen, was wirklich das größte Problem ist. Also ich glaube schon, dass es, wenn der Trend, den wir mal vor 10, 15 Jahren hatten, als das Thema wirklich nach oben kam, wenn das fortgesetzt hätte oder fortsetzen würde, wäre ich da vielleicht auf der optimistischen Seite, aber aktuell habe ich den Eindruck, alles ist wichtiger und wir werden so von kurzatmigen Krisen in Schach gehalten, dass wir über die langfristigen Probleme viel zu wenig nachdenken können. Mhm. Obwohl sie am Ende die größeren Probleme sein werden. Das ist das Fatale daran. Weil wir wissen ja, wie das funktioniert, ne? Die kurzfristigen Krisen haben die Aufmerksamkeit und das führt dann auch zu einem Verschieben von Ressourcen in die falsche Richtung. Ja, also ich meine, das Geld, was wir jetzt in die Verteidigungsfähigkeit stecken, so richtig das ist, ich will gar nicht sagen, dass das nicht richtig ist, aber das sind natürlich alles Gelder, die uns fehlen, um uns zum Beispiel auch für eine sich verschärfende Klimakrise auch sicherer aufzustellen. Mhm. Also es hat ja ganz viele Dimensionen, ja. Und insofern ist das wirklich eine ganz schlechte Ausgangslage, in der wir uns einfach geopolitisch momentan befinden. Ja.
Super. Vielen Dank, dass du dich auf die Kurzen eingelassen hast.
Dann hole ich nochmal eine Runde Alsterwasser für uns. Und ja, willkommen zum Thema, was gerade auch schon angesprochen wurde unter den Kurzen, nämlich dem Thema Homeoffice. Und du hast ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, dass es da verschiedene Trends gibt. Du hast gesagt, es gibt gerade schon wieder so eine Art Backlash. Genau, wir würden gerne nochmal mit dem Start anfangen, dass eigentlich seit der Corona-Pandemie vor allem Homeoffice ein sehr großes Thema wurde und auch sehr viel diskutiert und teilweise, wie du eben auch schon gesagt hast, sehr umstritten. Und darüber möchten wir jetzt mit dir reden und vielleicht einmal zum Einstieg, damit man so die Größenordnung verstehen kann, wie viele Menschen machen denn so circa Homeoffice in Deutschland oder arbeiten aus dem Homeoffice?
Also ich muss zugeben, dass ich die ganz aktuellen Zahlen jetzt nicht unbedingt im Kopf habe, aber ich habe eine Größenordnung im Kopf. Also bei ungefähr von einem Drittel der Beschäftigten ausgehen, die relativ regelmäßig im Homeoffice arbeiten, aber natürlich mit unterschiedlichen Intensitäten. Und dann gibt es natürlich ja auch einen Teil der Menschen, die einfach auch Tätigkeiten ausüben, wo das gar nicht geht. Ne? Deswegen, also es ist deutlich mehr als vor der Pandemie. Vor der Pandemie war das Prozentsatz von so irgendwo zwischen 5 und 10%, so vielleicht 7, 8%, die das relativ regelmäßig gemacht haben. Jetzt sind wir eher bei einem guten Drittel.
Mhm. Ja, das ist schon eine sehr, sehr schnelle und starke Steigerung. Und kann man sagen, also du hattest es ja jetzt auch schon angedeutet, dass der Trend teilweise sogar schon wieder zurückgeht. Ist der, wenn man sich den Gesamttrend anschaut, trotzdem weiter steigend oder tatsächlich jetzt insgesamt auch wieder?
Nee, steigend ist das tatsächlich nicht. Also es hat sich jetzt auf diesem Niveau stabilisiert. Aber es gibt auf jeden Fall zunehmend Diskussionen, das auch wieder einzuschränken. Vereinzelt hört man auch schon über solche Einschränkungen. Ob sich das jetzt schon ganz am aktuellen Rand auch in diesen Nutzungszahlen niederschlägt, das kann ich nicht sagen. Die Zahlen habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es zunehmend diese Diskussion. Wenn man ja, einfach mal in so einschlägigen Business-Zeitungen guckt, ist das regelmäßig ein Thema, dass irgendwelche Unternehmen überlegen, die Präsenzzeit wieder zu erhöhen oder es sogar ganz irgendwie einzuschränken. Also das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die, würde ich meinen, in den letzten 1, 2 Jahren deutlich an Fahrt gewonnen hat. In Deutschland sicherlich auch ein bisschen verstärkt durch die Tatsache, dass wir einfach weniger einen Arbeitnehmermarkt haben jetzt in der aktuellen Krise. Mhm. Also die Verhandlungssituation auf der Seite der Arbeitnehmenden eben eher schlechter geworden ist.
Ja.
Und es insofern auch die Möglichkeit wieder gibt, das zu hinterfragen. Ja.
Mhm. Vielleicht dazu ganz kurz eine Exkurs- oder Einschubfrage. Du meinst, dass gerade wir keinen Arbeitnehmermarkt haben und durch die Krise eher die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerin geschwächt werden. Gleichzeitig stehen wir ja vor einem demografischen Wandel oder befinden uns derzeit eigentlich schon drin und in vielen Branchen ist ja auch ein Fachkräftemangel. Siehst du trotzdem gerade die Position der Arbeitgeber gestärkt durch die aktuelle Krise, trotz dieser parallelen Entwicklung?
Ja, auch da ist wahrscheinlich die Antwort nicht einheitlich. Ne? Es gibt ja auch jetzt in der Krise gibt es natürlich Bereiche, wo immer noch Fachkräftemangel herrscht. Ja, also wenn wir an die Gesundheitsberufe denken und so als Beispiel, da ist das sicherlich so. Aber ein Bereich, der unter Druck geraten ist im Vergleich zu einer Situation von vor ein paar Jahren, ist ja alles so im Bereich IT.
Mhm.
Auch viele so durchaus gute Jobs in unternehmensnahen Dienstleistungen oder auch Ingenieure, die eben vielfach im verarbeitenden Gewerbe natürlich tätig sind oder waren. Und das ist ja eine Branche, die jetzt sehr gelitten hat in der Krise. Da hat sich der Markt sicherlich schon auch gedreht, ne, so ein bisschen. Und da glaube ich schon, dass die Verhandlungsposition sich auch verschlechtert hat, wenn man auf der Jobsuche ist. Also aktuell ist es ja so, dass die Chancen, wenn man jetzt tatsächlich keine Beschäftigung hat, aus einer Beschäftigungslosigkeit oder Arbeitslosigkeit abzugehen und tatsächlich einen Job zu finden, so niedrig ist wie nie zuvor. Also wir haben einfach eine sehr, sehr schwache Nachfrage vor allen Dingen in einigen Segmenten. In anderen, wie gesagt, gibt es durchaus auch noch einen Fachkräftemangel, aber sehr heterogen und insofern glaube ich, wird das auch sehr unterschiedlich sein, wie viele Möglichkeiten da der Arbeitnehmer bei irgendwelchen Lohn- und Jobverhandlungen hat. Ja.
Mhm. Jetzt hattest du schon beschrieben, oder das kriegen sicher auch viele mit, dass es jetzt schon einige auch große Unternehmen gibt, die von ihren Arbeitnehmerinnen fordern, wieder mehr im Büro zu sein oder sogar nur noch im Büro zu sein und dieser Trend eben sogar vielleicht wendet und eben viele Arbeitgeber Homeoffice kritisch sehen, vor allem mit der Sorge, dass die Menschen dann eben weniger arbeiten würden. In einer Studie findet ihr aber, dass Menschen, die keine Kinder haben, unbezahlt sogar eine Stunde mehr arbeiten, wenn sie von zu Hause im Homeoffice arbeiten. Wie passt das zusammen?
Ja, das stimmt. Man muss eigentlich vielleicht vorweg dazu sagen, das ist eine Studie von der Zeit vor der Pandemie.
Ja.
Also das ist natürlich schon auch nochmal eine andere Gruppe an Leuten, die das genutzt haben. Aber natürlich haben wir versucht, in dieser Studie auch, so gut es geht, dem kausalen Effekt auf die Schliche zu kommen. Genau, und jetzt zu deiner konkreten Frage, diese Stunde mehr. Ja, in der Tat, also gemessen an der Arbeitszeit sehen wir da nicht, dass Personen nicht arbeiten würden im Homeoffice. was sie natürlich in diesen Stunden tun und wie intensiv sie arbeiten, das steht aber natürlich auf einem anderen Blatt. Ja. Mhm. Trotzdem, bei den Produktivitätsstudien, die es gibt, also es gibt ja so ein paar experimentelle Studien dazu, die finden da keine Evidenz für Produktivitätsnachteile. Aber ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Dimensionen von Produktivität. Und das ist ja auch das, was in der Diskussion ins Feld geführt wird. Es geht ja nicht nur so um dieses, jetzt meine tägliche Arbeit erledigen. Das ist ja durchaus möglich, sondern es geht ja auch darum, dieses, ne, das die Innovationsmöglichkeit zu erhalten, indem man eben im Austausch ist mit Kollegen, Kolleginnen, ne, dieses Tested Knowledge, dieses Informelle, was man ja hat, wenn man in Präsenz einfach mit Kollegen, Kolleginnen zusammensitzt oder sich austauscht, dass das einfach ein bisschen leidet und dass sozusagen deswegen dann eher so eine langfristige Produktivität oder Innovationsfähigkeit leidet und auch die Bindung an das Unternehmen leidet. Ja, das sind eigentlich die Hauptargumente. Nicht so sehr, glaube ich, die Frage, ob jemand zu Hause nicht auch einen Text schreiben kann, den er sonst im Büro schreiben würde. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen verschiedenen Dimensionen.
Mhm. Genau, um trotzdem nochmal auf die Arbeitszeit zurückzukommen. Ihr sagt ja in der Studie explizit, dass es einen Effekt hat auf Menschen, die keine Kinder haben, dass sie tendenziell eine Stunde mehr arbeiten. Welchen Effekt hat Homeoffice denn auf die Arbeitszeit von Eltern? Also gibt es da einen Unterschied?
Ja, bei Eltern ist es tatsächlich so, vor allen Dingen bei Müttern konnten wir in der Studie zeigen, dass sie vor allem ihre vertragliche Arbeitszeit tatsächlich ausdehnen. Also dass sie Homeoffice nutzen, um eben im Schnitt, ich müsste jetzt mal selbst nochmal nachgucken, aber ein paar Stunden auf jeden Fall mehr tatsächlich arbeiten in der Woche.
Mhm.
Wir interpretieren das ja als Zeichen dafür, dass es einfach die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf erleichtert und ich dadurch trotz Betreuungsverpflichtungen eben auch nochmal von zu Hause dann vielleicht den halben Tag mehr arbeiten kann, den ich sonst eben nicht arbeiten würde, weil ich eben zu Hause sein muss. Und das ist, glaube ich, eine ganz positive Geschichte tatsächlich, weil bei Vätern sehen wir den Effekt etwas geringer, also dann war auch ein kleiner Effekt, aber es ist auch nicht so erstaunlich, weil Väter ja insgesamt sowieso tendenziell Vollzeit arbeiten. Da ist ja sozusagen gar nicht so viel Spielraum, was die Homeoffice-Nutzung an Arbeitszeit sozusagen bewegen kann, ja. Wo wir wirklich die Veränderung sehen, ist bei Müttern tatsächlich.
Mhm. Und würdest du sagen, dementsprechend, dass jetzt Homeoffice quasi für Genderunterschiede durchaus einen positiven Effekt hat?
Also ja, natürlich bedeutet diese zusätzliche Arbeitszeit von Müttern, bedeutet natürlich automatisch auch eine Reduktion des Einkommensgaps. Mhm. Ja? Das bedeutet nicht eine Verringerung des Lohngaps, also des Stundenlohngaps. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Aber wenn wir jetzt auf die Benachteiligung von Frauen insgesamt gucken, dann geht's ja immer um zwei Dimensionen, was im Übrigen auch in der Diskussion oft, finde ich, vernachlässigt wird, weil viel auf diesen Gender-Wage-Gap geguckt wird, also was verdienen Frauen sozusagen pro Stunde weniger. Aber die Tatsache, dass Frauen beispielsweise später viel weniger Rente haben, ist natürlich eine Kombination aus dieser Lohnbenachteiligung und gleichzeitig aber auch weniger Arbeitszeit. So. Und was wir eben finden, ist, dass Homeoffice an der Arbeitszeitdimension ja was schrauben kann. Und dadurch haben sie natürlich mehr Einkommen jetzt, aber auch mehr Rente in der Zukunft. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Wir finden aber tatsächlich einen Effekt auf die Stundenlöhne. Also es ist nicht so, dass es dann eben diesen klassischen Gender Wage Gap positiv, nachhaltig positiv beeinflussen würde.
Mhm.
Genau.
Vielleicht nochmal als so einordnende Frage, weil wir das ja auch so ein bisschen schon in der Fragentrommel hatten. Ist es jetzt als Unternehmen sinnvoll, den Arbeitnehmerinnen Homeoffice möglich zu machen? Und andersrum, ist es für Arbeitnehmerinnen auch sinnvoll, im Homeoffice zu arbeiten?
Also ich glaube, es ist nicht mehr wegzudenken und es wird auch nicht mehr verschwinden. Also die ganze Schraube rückwärts werden wir nicht sehen. Ja, ich glaube, was am ehesten passieren wird, ist, dass es ein bisschen wieder zurückgefahren wird, aber trotzdem auf einem deutlich höheren Niveau verbleiben wird. Und das hat auch gute Gründe, weil es aus Sicht der Beschäftigten sehr, sehr geschätzt wird und tatsächlich auch wie wir ja auch eben zeigen, auch dazu führt, dass man Beschäftigte besser binden kann, wenn sie dadurch flexibler, vielleicht mit mehr Arbeitsstunden arbeiten können. Also da hat es ja auch einen ganz unmittelbaren Mehrwert durchaus für beide Seiten. Ja? Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass ein Übermaß an Homeoffice sicherlich auch schwierig ist, und zwar auch für beide Seiten. Also ich glaube, es ist auch für den Beschäftigten selber nicht unbedingt ratsam, komplett im Homeoffice zu sein, weil man ja auch wirklich diese informellen Kontakte zunehmend verliert. Klar kann man sich heute virtuell mit vielen zusammenschalten, aber es ist einfach nicht dasselbe wie die zufälligen Kontakte. Und insofern bei dem Thema Homeoffice gilt aus meiner Sicht das richtige Maß. Mhm. Wobei das richtige Maß, und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, nicht für jeden Beschäftigten oder für jede Konstellation das Gleiche ist. Und was Unternehmen natürlich sehr gerne machen, sie haben dann so eine Term Policy, also sich, man darf einen Tag im Homeoffice sein oder zwei Tage, aber das wird dann nicht unbedingt den individuellen Bedürfnissen, die jemand hat, gerecht. Mhm. Und tatsächlich sind wir auch dran an einer Studie, wo wir uns angucken, was macht das mit Leuten eigentlich, wenn sie aufgrund der Term Policy unfreiwillig in Präsenz sein müssen. Also sie würden eigentlich gerne zwei Tage im Homeoffice dürfen, aber nur einen. Und da sehen wir sehr, sehr negative Zusammenhänge. Also sie sind unzufriedener mit ihrem Job, sie fühlen sich mit dem Arbeitgeber weniger eng verbunden und sie fühlen sich auch gestresster tatsächlich, bis hin zu so leichten negativen Indikatoren bei der Gesundheit. Und das, finde ich, ist schon ein Fingerzeig, dass es da wirklich Augenmaß braucht und dass es sinnvoll ist, einen gewissen Rahmen abzustecken, den ein Unternehmen vielleicht möglich machen kann, und dann aber auch immer für die individuelle Arbeitsplatz- und auch Lebenssituation eines Menschen zu gucken, was passt und was ist auch vorteilhaft für beide Seiten. Mhm. Also ich glaube, damit fährt ein Unternehmen eigentlich am besten. Das ist natürlich auch am aufwendigsten, ja, weil es einfach wirklich dann diese Prozesse braucht. Es fordert das Human Resource Management sozusagen heraus, aber das ist, glaube ich, das, was am ehesten wirklich dann gewinnbringend sein kann für beide Seiten.
Ja, sehr spannend. Genau, damit sind wir inhaltlich am Ende dieser Folge angekommen. Dein Tipp für ein Buchtipp oder ein Lesetipp an unsere Hörerin hast du ja schon sehr gekonnt in der Runde Kurze untergebracht. Den geben wir auf jeden Fall so weiter. Das hörte sich sehr spannend an.
Ich habe aber jetzt, und ich habe noch nachgeguckt. Genau, es ist Power in Progress von Acemoglu und Simon Johnson. Das ist der Co-Autor. Ja, damit ich mich mal korrigiere. Ich war mir nicht sicher, das stimmt. Genau.
Okay,
also das
sehr
Buch
gut.
Kann ich sehr empfehlen.
Sehr schön, ja, das passt ja auch sehr gut zum Thema.
Super. Dann bleibt uns noch Danke zu sagen. Danke an unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Ein besonderer Dank wie immer den Leuten an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Und vor allem vielen, vielen Dank, Melanie, für das sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch mit dir bei uns in der Wirtschaft und für deinen Besuch und deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Wir trinken nochmal ein Alsterwasser.
Sehr, sehr gerne. Gut. Genau, das machen wir. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.